Es freut mich, dass wir heute unser Studium über die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft fortsetzen können. Wir haben gesehen, dass Gott ein Volk braucht, Menschen braucht, um das Vertrauen der Welt zu ihm wieder zu gewinnen. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, dass es zwei Mittel gibt, die Gott hat, um das Vertrauen des Menschen zu gewinnen. Und das ist seine Gerechtigkeit und seine Gnade. Wir haben den Aufbau gesehen, wie das funktioniert. Aber wir haben noch keine Beispiele gegeben, wie das konkret aussieht. Und so wollen wir in dieser Stunde diese Beispiele sehen, dass wir einfach eine Ahnung haben, wie hat Gott gehandelt, gerecht und gnädig im Leben der Menschen. Die Bilder sind ja für uns da, dass wir als Gemeinde, als einzelner Christ in der Lage sind, das in unser Leben umzusetzen und so ein Mittel zu sein, das oder ein Träger dieser Mittel zu sein, damit die Welt sieht, wer Gott ist. Und so haben wir die Bilder in der Heiligen Schrift, dass die Gemeinde ein Strom eines lebendigen Wassers ist, versinnbildet mit diesem Wasser, das aus dem Tempel geht in Hesekiel. Das sind schöne Bilder, dass das ganze Land bewässert wird, dass etwas ausgeht von der Gemeinde Gottes, dass die Welt erhält oder Leben bringt. Und genauso soll es sein. Aber wenn ich nicht weiß, welche Mittel ich anwenden soll oder wenn ich nicht weiß, wie Gott das getan hat in der Vergangenheit, dann sind wir ganz konfus. Und wenn man sich heute anschaut, die Methoden, die die Gemeinde so verwendet und die Christenheit allgemein, dann haben die nicht viel im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie Gott das tut. Deshalb lasst uns schauen, wie hat es Gott getan, dass wir es lernen können, in unserem Leben, in unserer Gemeinde einzusetzen und zu tun. So Gerechtigkeit und Gnade an Beispielen aus dem Alten Testament. Und wir nehmen als erstes Beispiel die ersten zwei Menschen. Und wir sehen, dass Gott den Menschen Gnade gegeben hat. Er hat ihnen eine Möglichkeit gegeben, ihr Vertrauen zu gewinnen. Und jetzt lesen wir von dem ersten Handeln dieser zwei Menschen. Der eine vertraut sich selbst, obwohl er dieselbe Vorgabe hatte, dieselbe Gnade wie auch Abel. Und der Abel vertraut auf Gott. Vertrauen ist eine Herzenssache. Und sie zeigt sich aber in unserem Handeln. Das heißt, das Vertrauen sieht man nicht direkt. Man sieht nur das Handeln des Vertrauenden. Und das ist Gehorsam genannt. Der Kain vertraut auf sich selbst und sagt, ich bringe Gott das Opfer, was ich denke, richtig ist. Das, was ich mir so vorstelle, doch ein Opfer wäre, Gott zu bringen. Der Abel bringt das vorgesehene Opfer. Er bringt das Opfer, das Gott gegeben hat. Das Mittel, das alleine den Menschen erlösen kann. Es muss zeigen, dass etwas im Menschen sterben muss. Der Abel bringt das Opfer und legt das Lamm und das Fett darauf, das er vorher aus dem Lamm heraus seziert hat. Er weiß, etwas in ihm muss vernichtet werden. Und deshalb bringt er das Opfer, was richtig ist, was das Einzige darstellt, was ihn aus der Not, in der er hineingeraten ist, nicht weil er wollte, sondern durch die Geburt, dass das ihn befreit. Und jetzt sehen wir anhand der zwei Opfer Gottes Gerechtigkeit in Aktivität. Gott anerkennt das Opfer des Kain nicht. Wie sollte er auch? Es kommt nicht aus Vertrauen zu ihm. Es kommt aus der Wurzel allen Übels, des Misstrauens zu Gott. Und er erkennt aber Abels Opfer an, das ja aus dem Vertrauen kommt. Und jetzt wollen wir anschauen, wie Gottes Gerechtigkeit und Gnade jetzt sich an Kain im Weiteren verhält. Weil dass der Abel angenommen ist, das ist alles klar. Gottes Gerechtigkeit anerkennt Abels Vertrauen zu Gott. So ist Abel vor Gott gerecht und in völligem Einklang mit seinem Willen. Aber der Kain ist es nicht. Und wie reagiert der Kain in Kapitel 4 im ersten Buch Mose, Vers 5? Aber Kain und sein Opfer sahen nicht gnädig an. Da wurde Kain sehr zornig und sein Blick senkte sich. Ja, dann, wenn wir sehen, dass unsere Pläne nicht Erfolg haben, dann werden wir wütend. Und Kain wird wütend, weil Gott das, was er tut, nicht anerkennt. Und so kommt Gott zu ihm in seiner Gnade und sagt ihm, da sagte der Herr zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Blick gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht handelst, dann bist du angenehm? Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Gott erkennt und sagt Kain, du bist in der Gefahr. Ich kann nicht anerkennen, wenn du übel tust. Gottes Gerechtigkeit kann das Übel nie akzeptieren, nie anerkennen. Es ist unmöglich. Wie wäre er dann sonst gerecht? Also, sagt er, Kain, du bist angenehm, du kannst dein Haupt erheben, schau wie Abel, wenn du richtig handelst, wenn du aus dem Vertrauen handelst, besteht keine Gefahr für dich. Aber jetzt, wo du nicht richtig handelst, da lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber lass nicht zu, dass sie über dich herrscht. Das ist doch erstaunlich, wie Gott in seiner Gnade dem Kain begegnet. Der erste Mensch, der geboren ist von einem Weibe, ihm zeigt Gott enormes Gnadesverhalten. Er kommt zu ihm, er spricht mit ihm. Er sagt ihm, Kain, beherrsche dich, vertraue mir. Nur dann, wenn du auf dem richtigen Weg bist, kannst du erwarten, dass alles gut ist. Aber wenn du dich entfernst vom Wege, dann lauert die Sünde und sie wird dich zerstören. Wie handelt der Kain durch dieses Gnadenangebot Gottes? Er handelt unachtsam diese Gnade. Er stürzt los und tötet seinen Bruder Abel. Und Gott lässt es zu. Und jetzt kommt die Gerechtigkeit Gottes gegenüber Kain. Bleibt jetzt Gott gegenüber Kain ungnädig oder ungerecht? Wir sehen hier, dass in dieser Haltung Gottes erneut das hervorkommt, wie Gott sich um diesen einen Menschen kümmert. In Vers 9, da sagt der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sagte, ich weiß nicht, soll ich meines Brüders Hüter sein? Ihr seht, wie tief die Sünde den Menschen verändert, wenn man ihr Raum gibt. Was für eine Verwandlung das annimmt, wie unehrlich der Kain vor Gott ist und wie er lügt. Er aber sagte, Gott sagte, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Nun sollst du verflucht sein und auf der Erde, die ihren Schlund aufgetan und das Blut deines Bruders von deinen Händen empfangen hat. Wenn du den Acker behauen wirst, soll er dir fortan seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Er gibt eine klare Konsequenz dem Kain. Kann er einfach keine Konsequenz geben? Dann hätte der Kain ja keine Möglichkeit zu sehen, dass Gott da ist, dass er eine Verantwortung vor Gott hat. Es ist eines der schlimmsten Dinge unserer sündigen Natur, ist, dass wir denken, wir können tun, was wir wollen, ohne dass wir eines Tages Verantwortung abgeben müssen vor Gott. Wir müssen Verantwortung abgeben und wir werden am Ende dieser Betrachtung sehen, den Grundsatz der Gerechtigkeit Gottes, warum wir überhaupt vor ihm zur Rechenschaft gezogen werden. Aber wir müssen das verstehen. Wir müssen abgeben eine Rechenschaft. Und Gott kommt und er gibt ihm keine Konsequenz. Aber wie handelt er dann zu ihm ohne Gnade? Schaut, wie er der Kain reagiert, erneut im Zorn, erneut in der Übertreibung seines Wesens. Meine Strafe, sagt der Kain, ist größer, als dass ich sie tragen könnte. Wiederum ein Anspiel auf die Gerechtigkeit Gottes, wieder ein Anspiel, dass Gott ungerecht sei. Hat Gott je jemandem etwas zu Schwieriges aufgebürdet? Am Endgericht wird es herauskommen, dass Gott nie irgendeinem Menschen eine zu schwere Konsequenz, ein zu schweres, sage ich jetzt mal, Leid ins Leben gebracht hat, das er hätte nicht durch seine Gnade überwinden können. Aber so ist der Mensch, der verfällt unter diese sündige Natur. Er sinkt immer tiefer und er klagt Gott an und sagt, die Strafe, die du mir gibst, kann ich nicht tragen. Sie ist zu groß. Du bist ungerecht, Gott. Siehe, du treibst mich heute aus dem Land und ich muss mich vor deinem Angesichte verbergen und muss unstet und flüchtlich sein auf Erden. So wird es geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Siehe da, eine erneute Übertreibung. Es wird mich totschlagen, wer mich findet. Er übertreibt. Er ist in seiner rebellischen Haltung ungebremst und verkehrt. Er ist nicht im Vertrauen zu Gott. Nein, Kain ist im Kampf mit Gott. Ist aber Gott auch im Kampf mit dem Kain? Wie verhält sich Gottes Gnade? Wir lesen es so deutlich hier geschrieben. Aber der Herr sagte zu ihm, wer Kain totschlägt, der soll siebenfach gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, damit ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Gott lässt also Kain am Leben und gibt ihm Zeit zur Umkehr. Ist das nicht ein besonderes Beispiel der Langmut, der Gnade Gottes? Es ist nicht das erste Mal, dass Gott den Kain ablehnt. Ja, er anerkennt sein Opfer nicht. Aber er begegnet ihm und sagt, Kain, ist das Problem bei mir oder bei dir? Und der Kain denkt, das Problem ist bei Gott. Also tötet er seinen Bruder. Und dann kommt Gott erneut und sagt, Kain, ist das Problem bei dir oder bei mir? Und erneut gibt Gott dem Kain eine klare Botschaft, eine Konsequenz. Aber sie ist angemessen. Kain übertreibt, sagt Gott, dein Problem, das Problem ist bei dir, nicht bei mir. Du bist ungerecht zu mir. Dabei verhält sich Gott völlig gerecht, völlig gnädig zum Kain. Und er gibt ihm die große Gnade und Chance, dass er ihn am Leben lässt und dass er ihm die Chance gibt, zurückzukommen. Was hätte Gott mehr tun können, um Kains Vertrauen zu gewinnen? Was wäre mehr gewesen in seinem Handeln? Wir wissen, Gott kann nicht das Vertrauen eines Menschen gewinnen durch Gewalt, durch Zwang, durch Macht. Das Einzige, das Gott tun kann, ist, das Vertrauen zu gewinnen, indem er an den Verstand des Menschen appelliert, indem er sich richtet an den Verstand des Menschen, indem er ihn versucht, an sich zu ziehen, indem der Mensch sagt, okay, das macht Sinn, Herr. Was hätte Gott für Kain mehr tun können, um sein Vertrauen zu gewinnen? Er war und ist gerecht und gnädig zu ihm gewesen, aber ohne Erfolg. Der Kain blieb bis zum Ende seines Lebens derjenige, der in Rebellion zu Gott gelebt hat, und seine Nachkommen genauso. Und sie sind die Kinder sozusagen der Erde, und die Nachkommen Seths sind die Kinder Gottes, und sie vermischen sich. Und was passiert über die Zeit, über nicht einmal 1500 Jahre? Was passiert aus dieser Bevölkerung dieser Welt? Es passiert etwas, was wir sehen werden am zweiten Beispiel von Gottes Gerechtigkeit und Gnade an der vorsintflutlichen Welt. Diese vorsintflutliche Menschheit hat folgende Beschreibung. Hier im 1. Buch Mose, Vers 6, Kapitel 6, Vers 3, sagt der Herr: Mein Geist soll sich nicht für immer mit dem Menschen mühen, denn er ist Fleisch. Seine Lebenszeit sei 120 Jahre. Zu der Zeit waren die Riesen auf Erden, und nachher, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen, und das sind die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen, das sind die Nachkommen Kains und die Nachkommen Seths. Und sie ihnen Kinder gebaren, das sind die Helden von alters her, berühmte Männer. Aber was haben diese Männer getan? Was haben diese Menschen getan? Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, reute es Gott, dass er den Menschen gemacht hatte. Wir sehen, der Zustand des Menschen nach nur 1500 Jahren, durch ein sehr langes Leben, das Gott ihnen gegeben hat, von fast 1000 Jahren, hat zu einer Situation geführt, dass der Mensch in einen unwiederkehrbaren Zustand gekommen ist. Das Trachten der Menschen war böse in allen Dingen. Alles war böse. Und in dieser ganzen Betrachtung der Erde findet dennoch Gott einen, den er als gerecht sieht. Er wird als gerecht anerkannt, der Noah. Und jetzt, was soll Gott tun? Seine Gerechtigkeit muss handeln und seine Gnade auch. Und wir finden an diesem vorsintflutlichen Menschheit Gottes außergewöhnliches, gnädiges Verhalten. Er gibt den Menschen noch 120 Jahre Zeit zur Umkehr. Ist das nicht außergewöhnlich? Er findet schon jetzt, dass sie alles trachten, ist böse. Aber er sagt, ich gebe ihnen 120 Jahre länger Zeit, um umzukehren, damit ich sie gewinne. Und ich nehme mir den Noah, Er wird der erste, wenn ich so will, von der Heiligen Schrift, Repräsentant der Gemeinde Gottes in der Gesellschaft. Sicherlich, Gott hat Diener gehabt davor, denn Henoch als Mann Gottes, der versucht hat, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Aber bei Noah finden wir auch die besondere Aufgabe, ein physisches Werk zu tun, das heißt, eine Arche zu erbauen, damit er sozusagen den Menschen erretten kann. Die Arche ist ein Symbol, ein Bild für die Gemeinde Gottes. Es sollte so sein, dass man in der Gemeinde Gottes Gott findet. Es sollte ein Ort der Erlösung sein, ein Ort der Befreiung aus dem Irrtum hin zum Vertrauen zu Gott. Die Arche, der Noah, der die Arche baut, der baut sie natürlich nicht alleine, aber mit seinen Mitarbeitern zusammen ist er ein Vorbild für das, wie sich Gott Gemeinde vorstellt. Ihre Rolle als eine erlösende Rolle in der Welt durch Noah und durch das Bau der Arche wird in einer wunderschönen Art die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft dargestellt. Noah wird ein Mitarbeiter. Er arbeitet zusammen mit Gott in diesem Gnadenwerk an diesen verlorenen Menschen, an diesen Menschen, deren Herzen nur nach dem Bösen trachten. Er und Gott zusammen arbeitet, um es zu schaffen, dass man nach Möglichkeit so viele wie möglich erlöst. Aber was muss Gottes Gerechtigkeit feststellen nach dem Wirken des Noah, nach den 120 Jahren? Gott muss ein Gericht vollstrecken. Die Gottlosen haben nicht vertraut auf Gott und somit konnten sie nicht gewonnen werden. Alles, was Gott getan hat für sie, war vergeblich. Ihr Vertrauen blieb auf ihnen selbst. Wie war es aber mit den Gerechten, der Noah und seine Kinder? Sie gehen ein in die Arche. Sie vertrauen, dass ein Regen kommt, obwohl nie ein Regen da war. Sie vertrauen, dass das Werk, was sie getan haben, sie auch sozusagen erlösen wird. Nicht das Werk selbst, aber die Arche. Dort finden sie den Zufluchtsort. Und es ist nur richtig, dass Gott dem Gerechten den gerechten Lohn gibt. Und das ist ein Bild für das Endgericht. Gott wird am Ende dieses Dramas, dieser Weltgeschichte, das Endgericht halten. Und dort wird jeder das ernten, was er gesät hat. Und dieses erste große Gericht nach 1500 Jahren Erdgeschichte ist ein Sinnbild für dieses Endgericht. Die auf Gott vertrauen, werden erlöst. Die Gott nicht gewinnen konnte durch sein Handeln, durch Gottes Gerechtigkeit und Gnade, sie werden verloren gehen. Lass uns noch ein Beispiel anschauen, ein bisschen näher, wo ein anderer Aspekt herauskommt von Gottes Gerechtigkeit und Gnade. Und das finden wir auch hier am Anfang der Heiligen Schrift, in Kapitel 18. Es ist das, was mit Sodom und Gomorra passiert. Sodom und Gomorra sind zwei Städte und auch die noch dazugehörten, die trotz Gottes Wirken in einen Zustand gekommen sind, wo sie nicht mehr errettbar sind, wo es keine Umkehr mehr möglich ist. Und Gott kommt auf diese Erde, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und ich lese hier ab Vers 21 aus 1. Buch Mose 18. Oder ab Vers 20. Und der Herr sagte, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das für mich gekommen ist, oder ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom, und Abraham blieb vor dem Herrn stehen. Und jetzt tritt Abraham ein und sagt Folgendes: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Willst du die umbringen und den Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin sind? Das sei fern von dir, dass du das tust und den Gerechten mit dem Gottlosen tötest, so dass der Gerechte gleich wäre wie der Gottlose. Das sei fern von dir, der Richter aller Welt, sollte der nicht gerecht richten? Siehe, der Abraham, der Gott kennt, der Gott vertraut, der weiß von Gottes Gerechtigkeit und er weiß auch, dass er der Richter der Welt ist und er weiß, er wird gerecht richten. Und so tritt er ein und sagt: Herr, wenn du eine Gemeinde hättest von 50 Menschen in Sodom, dann würdest du diese ganze Stadt, dieses ganze Gebiet vernichten? Und wir müssen uns ja vorstellen, Sodom und Gomorra, ich weiß jetzt nicht, was die Einwohnerzahl gewesen ist, aber mit Sicherheit ein paar hundert, wenn nicht ein paar tausend. So, es sind also nicht viele, auf die der Abraham sagt. Er sagt, wenn du dort eine kleine Gruppe hättest, von 50 Menschen, eine Gemeinde, würdest du dann diese Städte vernichten? Und sicherlich antwortet Gott, wenn ich eine Gemeinde von 50 Menschen hätte dort, eine Gemeinde von gerechten 50 Menschen, dann würde ich diese Stadt sicherlich nicht vernichten. Wir sehen hier die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft. Sie ist, wenn man so will, das Salz der Erde. Sie erhält die Erde am Leben. Aufgrund ihrer Existenz können Gottlose überleben, weil Gott möchte durch seine Gemeinde dem Gottlosen eine Chance geben. Aber wenn er keine Gemeinde hat an dem Ort und es keinen gibt, der helfen kann, der erhalten könnte, dann muss er handeln. Hier ist eine Stadt oder ein Gebiet, mehrere Städte, die sind böse. Ihr Geschrei ist, ihre Sünden sind bis zum Himmel gestiegen. Und Gott muss eingreifen. Und er findet nicht einmal 10 Menschen in dieser Stadt. Hätte er 10 gefunden, hat er gesagt, die kleinste Gruppe wohl, die eine Stadt erlösen könnte, in ihrer Not, in ihrem Elend, hat er nicht gefunden. Und deshalb, den gerechten Lot nimmt er raus, mit seiner Familie. Es sind aber nur 4 Personen und die sind auch nicht ganz, ganz ungeteilt in ihrem Herzen. Und so wird Lots Frau zur Salzsäule. Die Gemeinde Gottes hat eine enorme Funktion in dieser Gesellschaft. Sie soll Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gnade darstellen und sie erhält das Leben dort, wo es anscheinend zu Ende ist. Aber findet Gott niemanden, dann warum sollte er diese Stadt leben lassen? Warum sollte die Sündhaftigkeit wachsen bis an den Himmel oder so dass es unendlich weitergeht? Nein. Gottes Gerechtigkeit muss eingreifen. Und es zeigt sich an Sodom und Gomorra erneut, dass er der Richter der Welt ist, aber dass er nicht verurteilt und nicht dasselbe Ergebnis hat, der Gerechte und der Gottlose. Wir finden in der Heiligen Schrift immer diesen Kontrast zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Und in der Beschreibung des Endgerichts in dem letzten Buch des Alten Testamentes, dort wird ein Text beschrieben von dem letzten Tag des Gerichts. Und ich lese ab Vers 16 vom Malachi 3, Vers 16. Es mag sein, in einer anderen Bibel mag das schon das Kapitel 4 sein. Aber ihr werdet finden den Text, der dort steht. Aber die Gottesfürchtigen besprechen sich untereinander, und der Herr beachtet und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde von ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und seinen Namen wertschätzen. So, das sind die Menschen, die Gott vertrauen. Die fürchten und wertschätzen den Herrn. Sie sollen, sagt der Herr Zebaoth, an dem Tag, den ich machen werde, mein Eigentum sein. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet dann wieder sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, es kommt der Tag, der wie ein Ofen brennen wird. Da werden alle Hochmütigen und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden. Und der Herr Zebaoth wird, sagt der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung unter ihren Flügeln, und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie die Mastkälber. Das ist ein Bild der Freude. Siehe da, Gottes Gerechtigkeit am Ende dargestellt. Es wird einen Unterschied geben zwischen dem Gottlosen und dem Gerechten. Gott, der die Erde richtet, wird nicht dem einen und dem anderen dasselbe geben. Gottes Gerechtigkeit und Gnade, Gottes Gericht am Ende wird Recht richten. Wir werden gleich schauen, welches dieser Grundsatz ist. Aber lasst uns noch ein bisschen durch die Bibel gehen, und wir werden finden das Beispiel, wie Gott mit Ägypten umgeht. 10 lange Plagen kommen über Ägypten, und Gott will sie erlösen, aber der Pharao verhärtet sein Herz. Wir finden Jerusalem, wie Gottes Gerechtigkeit und Gnade an Jerusalem wirkt, bei der ersten Zerstörung und bei der zweiten Zerstörung. Wie Gott Geduld hat, wie er alles abwägt, wie viel er tut. Jesus sagt, wie oft habe ich versucht, dich zu sammeln, aber jetzt wird dein Haus leer gelassen werden. Wir finden Gottes Gerechtigkeit, wie er über Babylon umgeht und die anderen Völker und Städte. Gottes Gerechtigkeit und Gnade zeigt sich in seinem Handeln durch die ganze Bibel, durch das ganze Alte Testament. Jetzt wollen wir zum Grundsatz kommen. Warum richtet Gott überhaupt den Menschen? Weil manche kommen und sagen, warum lässt er uns nicht so leben und wir müssten nicht gerichtet werden? Wir tun, was wir wollen, aber am Ende müssen wir keine Rechenschaft ablegen. Wir verkennen, dass wir Gottes Geschöpf sind. Als Gottes Geschöpf müssen wir Rechenschaft ablegen. Es ist nicht so, dass wir uns selbst gehören. Würden wir uns selbst gehören, können wir machen, was wir wollen. Aber als Gottes Geschöpf ist uns ein Zweck gegeben in dieser Welt. Und dieser Zweck wollen wir doch erfüllen. Gott muss eingreifen, damit er uns erlöst. Er will den Menschen aus der Not, in der er hineingekommen ist, nicht weil er wollte, sondern, ich meine, Adam und Eva sind da hineingekommen, weil sie wollten, sie es gewählt haben. Aber wir sind da nicht drin, weil wir wollten. Wir sind so geboren mit dieser Blindheit, mit diesem Irrtum. Gott will den Menschen retten. Er möchte ihm zeigen, dass der Mensch tot geboren ist. Er ist tot in der Sünde. Wer mit dem Misstrauen auf Gott auf die Welt kommt, das heißt mit der Idee, er ist Gott und Gott gar nicht vertrauen kann, der lebt nicht. Wir werden nur künstlich am Leben erhalten, damit wir das Leben wählen können. Es ist nicht so, dass wir lebendig sind. Wir sind tot geboren. Jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, ist eine Totgeburt. Einziger, der auf diese Welt gekommen ist und lebendig war, weil er in einer Beziehung zu Gott stand und von Gott kam, war unser Herr und Erlöser, Jesus Christus. Alle anderen von uns sind tot geboren. Und Gott kommt mit seiner Gerechtigkeit und Gnade, um uns zu gewinnen, das Herz, dass wir das Leben wählen. Unsere Wahl ist nicht der Tod, unsere Wahl ist das Leben. Es ist nur so, dass wir durch unsere Wahl entscheiden, ob wir im ewigen Tod bleiben und dann noch eine Konsequenz dafür bekommen oder dass wir zum Leben kommen und das zum Ewigen. So, der Grundsatz, warum Gott den Menschen richtet, ist einfach und deutlich. Gott richtet den Menschen, weil er ihm gehört, weil er ihn am Leben erhalten will, weil er ihn retten will. Und er hat diese zwei Mittel, dass er den Menschen aus dem Tod zum Leben wiederbringt. Die Gerechtigkeit und die Gnade. Und dabei tut er alles, damit er es schafft, den Menschen zu gewinnen, weil man kann den Menschen nicht zwingen zum Vertrauen. Schaffen es Gottes Gerechtigkeit und Gnade nicht, das Vertrauen des Menschen zu gewinnen, dann bleibt der Mensch im Tod und Gott vollzieht das Endgericht an ihm am Ende. So, wir sind Gottes Eigentum, deshalb kann er uns richten. Aber er richtet uns nicht ungerecht. Er sagt in der Heiligen Schrift, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das heißt, der Kain erntete, was er gesät hat. Der Abel wurde zwar umgebracht, als der erste Märtyrer, der erste, der um seiner Gerechtigkeit willen getötet ist, nicht der Einzige. Christus wurde um seiner Gerechtigkeit willen getötet und viele anderen. Aber sie, ihr Leben ist in Gott verborgen. Und sie werden am Endgericht, so wie wir gelesen haben in Malachi, stehen und erlöst sein für alle Zeiten. Ihr Leben ist nicht verloren. So Gott gibt jedem am Ende was er gesät hat. So, was du sähst, das wirst du ernten. So einfach ist es doch. Und daran, das ist ein Grundsatz von Gottes Gerechtigkeit, der ist phänomenal, den finden wir in der Bibel. Er sagt, wenn du Sturm sähst, wirst du Krieg ernten. Sähst du Hass und Neid, dann wirst du das ernten. Sähst du Gewalt, gehst du mit dem Schwert um, wird dich das Schwert töten. Und sähst du Mitleid und Barmherzigkeit, wirst du Barmherzigkeit empfangen. Gottes Gerechtigkeit und Gottes Gericht ist einfach, nicht so kompliziert, wie die Menschen es hier auf Erden machen. Nein, jeder Mensch kriegt das, was er gewählt hat. Deshalb, was willst du wählen? Wo stehst du? Möchtest du Gottes Gnade und Gerechtigkeit sehen und ihm vertrauen? Oder möchtest du lieber in Rebellion Leben zu ihm, wie der Kain und alle anderen. Wir dürfen. Gottes Gerechtigkeit und Gnade sind nicht da, um jemanden zu zwingen, erlöst zu werden. Gottes Gerechtigkeit und Gnade können nur an den Verstand appellieren, den Menschen rufen. Mehr können sie für ihn nicht tun. Und so ist auch die Gemeinde Gottes gerufen, genau diese zwei Elemente in sich zu tragen. Der Christ sollte ein gerechter Mensch sein. Er sollte gerecht handeln. Sicherlich ist er auf diesem Weg, aber auf diesem Weg ist doch ein Unterschied zu ihm zu sehen, wie zu dem Gottlosen. Als Christ sollte jemand ein Wort haben, dass wenn er es sagt, er es auch hält. Als Christ sollte jemand diese Gerechtigkeit Gottes ausleben. Er sollte durchsichtig sein. Er sollte authentisch sein, kein Theater spielen. Als Christ sollte ein Mensch Gottes Wesen darstellen. In seiner Gerechtigkeit, durch richtiges Handeln. Und wie sollte er sich verhalten zum Gottlosen, zum Sünder? Zum Sünder verhält er sich mit Gnade, mit Barmherzigkeit, nicht mit Richtertum. So, die Gemeinde Gottes, der einzelne Christ, ist gerufen, sein Leben zu leben in der Gottesfurcht vor Gott und in gnädigem Verhalten gegenüber dem Mitmenschen, der genauso wie er in diesem Irrtum geboren ist. Hier ist die Rolle der Gemeinde. Hier ist die Rolle jedes Einzelnen zu finden für diese Gesellschaft. Und in den nächsten Stunden wollen wir betrachten, wie unser Heiland Jesus Christus diese Rolle ausgeübt hat, wie er ein Leben lebte der Gerechtigkeit und der Gnade gegenüber dem Sünder, wie er dargestellt hat, wie sein Volk aussehen soll, damit es, wenn möglich, an jeden Menschen, die das Vertrauen gewinnt. Wie soll man Vertrauen gewinnen, wenn man unrichtig handelt? Wie soll die Gemeinde Gottes in der Welt stehen, wenn sie krumme Wege geht? Und ich meine auch jede Einzelne. Wie sollen sie eine Arche sein für Gott? Wie sollen sie das tun? Und ihr gerechtes Handeln, ihr Bestreben, ihre Orientierung nach Gott durch Vertrauen in Gott führt dazu, dass sie ihre Mitmenschen nicht verurteilen, den Sünder nicht abschieben, sondern sagen, ich bin gekommen, ihm zu dienen, ihm zu rückzuholen, dass er doch Gott auch vertraut, dass er sieht in mir die Gnade und Gerechtigkeit Gottes dargestellt. Das ist unsere Rolle und das sollten wir verstehen. Und am Leben Jesu wollen wir lernen, wie wir diese Rolle ausüben sollen, weil die Welt stirbt aus Mangel an Menschen, die sie erhalten sollen. Diese Welt stirbt aus Mangel an Menschen, die diese Gerechtigkeit und Gnade leben. Und eines Tages muss Gott eingreifen. Und er wird in seinem Gericht über diese Erde, werden wir Dinge sehen, dort wo es keine Menschen mehr gibt, dort wo der Mensch zurückgefallen ist, werden wir Gerichte erfahren, so wie Sodom und Gomorra, damit Gott doch die Aufmerksamkeit des Menschen irgendwo gewinnt, dass seine Gemeinde irgendwo endlich was tut, um an dieser Welt einen Unterschied zu machen, um ihr Vertrauen nach Möglichkeit zu gewinnen. Eine Gemeinde Gottes muss stehen in dem klaren Bilde Gottes. Und dieses Bild wollen wir ausführlich studieren und es lernen, damit keiner von uns ein Diener ist, der am Ende gefunden wird mit einem unzureichenden Dienst, mit einem Gemisch an Übel und Gut. Nein, es soll ein deutliches Signal, ein deutliches Zeichen, ein deutliches Beispiel sein für das, was Gottes Gerechtigkeit und Gnade im Leben eines Menschen hier auf Erden tun kann. Amen.